Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Grüezi miteinander an dem wunderschönen Mai-Sonntag. Persönlich heute mit zwei Gästen, die mit Bern mehr als nur ein bisschen etwas am Hut haben. Ich begrüße Regula Ritz. Sie ist die grüne Baudirektorin der Stadt Bern und ist nicht nur mit ihrem grossen Bauprojekt, das sie durchzieht, ein Teil des Berner Stadtbilds. Der Umbau vom Bahnhofplatz zum Beispiel hat sie umgesetzt. Sie sieht man auch täglich mit ihrem Citybike durch die Stadt fahren. Dann der Gusti Polak, er ist Liedermacher und Kabarettist, bekannt für seine sozialkritische Noten. Er ist in Bern aufgewachsen, ist dann mit seiner Familie aufs Land, auf Boltigen gezogen. Und unterwegs ist er aber gerade diese Tage zusammen mit seinem Partner in Bern mit einem Stück über den Röstigraben. Regularisierung gegenüber sitzt der Kabarettist. Wann haben Sie das letzte Mal gerade und laut rausgelacht?
Wahrscheinlich an der letzten Gemeinderatssitzung. Das ist bei uns die Stadtregierung. Wir haben einen sehr humorvollen Stadtpräsidenten, Alexander Tschäppert. Und er schafft es eigentlich immer wieder in all diesen schwierigen Themen, die wir da jeden Mittwoch diskutieren müssen, so einen Prise Alltagshumor reinzutun. Und das ist für mich etwas Wunderbares. Also, das hilft auch Politik. Wirklich verträglich zu machen, so dass man sich nicht immer nur mit höchstem Ernst darum kümmert.
Was hat er dir gesagt, dass Sie so müssen?
Das weiss ich ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist so, ich bin grundsätzlich ein heiterer Mensch, aber ich habe ein furchtbar schlechtes Gedächtnis für Humor. Das heisst, ich bin ein dankbares Publikum. Ich kann jedes Mal wieder neu lachen über einen gleichen Witz. Wenn man mir einen Witz erzählt, habe ich ihn 5 Minuten später schon wieder vergessen. Also ich kann durchaus 10 Mal in das gleiche Programm vom Gusti Polak kommen und werde mich jedes Mal wieder freuen.
Er macht ja sozialkritisches Kabarett. Bei Sozialkritik denke ich immer, ja, es ist etwas, wo man lacht, aber man hat immer das Gefühl, es könnte auch etwas serviert werden, wo einem dann vielleicht das Lachen im Hals stecken bleibt. Ist das die Art von Humor, die ihr besonders gern habt? Oder welche Art ist es, wenn man es jetzt mit einer Teesorte vergleichen würde? Wäre es eher so das bittere Englische oder das bodenständig Helvetische? Was wäre es?
Ja, schon eher das Politische und wirklich das, was einen Inhalt noch hat, wo ihm das Lachen so ein bleibt zwischen den Lippen stecken. Ich habe sehr gerne die alten Satiriker, also vom Heinrich Heine über Kurt Tucholsky bis zum Hans-Dieter Hüsch, wo der Herr Kohl ist Bundeskanzler geworden, gesagt hat, jetzt kommen wieder kabarettable Zeiten. Also wo wirklich, die Politik bietet natürlich wahnsinnig viele Themen an, wo man vielleicht zum Teil, weil es so ernst ist, mit Humor fast ein bisschen besser versteht, auch die Mechanismen, die dahinter sind. Und darum ist natürlich das, was der Gusti Polak macht, für mich etwas sehr Attraktives.
Wann lachen Sie selber am meisten, Gusti Polak?
Über mich selber. Das fängt am meisten, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt hast du wieder etwas herausgefunden und wie es den anderen geht und was die anderen machen und falsch oder nicht gut machen. Und dann merkst du, dass du selber bist. Das fängt am meisten. Ich musste für die Wallis Kantonalbank einen Auftritt machen, eine Informationstagung begleiten. Und nachher hat es geheißen, das ist für das Seniorensegment der Bank. Und ich habe gesagt, gut, dann bereite ich darauf vorbereiten. Und nachher hat der Veranstalter 2 Wochen vorher angerufen und gesagt, es läuft wunderbar, es hat sehr viele Leute. Die meisten sind in einem Ehepaar zwischen 50 und 55. Und dann habe ich gemerkt, aha, das Seniorensegment, das bin ich selber. Und jetzt kann ich für mich selber ein Programm vorbereiten, und dann kommt das gut.
Wenn Sie ein Programm vorbereiten, wenn Sie ein Sketch kreieren und dann muss vor Publikum vertan, wissen Sie immer, was jetzt klappt, was ankommt und was nicht? Gibt es so etwas wie ein Erfolgsrezept?
Nein, gibt es nicht. Es gibt manchmal Sachen, wo ich das Gefühl habe, oh, das haut garantiert, das ist lustig und Fakt. Also es muss immer beides sein. Für mich ist eben Humor als Selbstzweck habe ich auch nicht gern.
Und also Schenkelklopfhumor.
Ja, so wie Regula Ritz gesagt hat, es macht das Leben erträglicher. Es ist etwas sehr Ernsthaftes, Humor. Für das man das Leben besser ertragen kann, ist Humor wahrscheinlich die beste Art. Und man kann es nicht voraussehen. Plötzlich haut etwas oder es haut nicht. Und ich merke es jetzt so mit dem Pierre Misery zusammen mit meinem Partner, wenn er etwas bringt, sagt, ey gut, es ist sensationell, es ist wahnsinnig, was ich da habe. Und ich sage, wieso? Oder umgekehrt auch, es gibt auch Mentalitätsunterschiede und darum kann man es sehr, sehr schwer sagen, zum Voraus.
Und kann man aber sagen, ob wir in der Schweiz einen guten Humor haben? Also so von außen heisst es immer, die Schweizer Stier, die sind nicht so lustig.
Also ich glaube, wir haben es gut, das Programm und wir zusammen.
Nein, nicht das Programm.
Nein, ich weiß schon. Das Programm hängt ja mit dem Publikum zusammen. Ich mache ja etwas im Hinblick auf ein Publikum, nicht für mich selber. Und es geht. Also man kommt zusammen. Gerade wenn es um Mentalitäten geht, ist ja der auf der Bühne ähnlich wie die im Publikum. Und dann merkt man, wenn es ein Ping-Pong gibt, das Verständnis hin und her. Nicht ein Einverständnis, mit allem einverstanden sind, aber das Verständnis, aha, ja, da wird jetzt etwas angerührt, der Touch und so. Und das funktioniert schon, ja.
Ihr aktuelles Stück, da geht es ja um den Rüstigraben und um die Unterschiede Regularität. Wenn ich jetzt Sie frage, Sie sind ehemals Lehrerin gewesen, haben an der Uni Geschichte studiert, sind Sekretärin gewesen vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund, Kantonsrätin und haben viel für Bildung und Kultur gemacht. Und jetzt Bern, das geht ja schon so ein bisschen Richtung Westen. Was würdet ihr denn sagen zu dem Rüstigraben? Wo sehen Sie so die typischen Unterschiede?
Also der Rüstigraben, den gibt es und das ist an und für sich sehr schade, weil gerade Bern ist ja der Kanton, wo an der Sprachgrenze angesiedelt ist und es gäbe ja ungeheuer viele Chancen hier in Bern, dass man sich mit dem Französisch schon eine Erweiterung und eine Bereicherung vom Leben eigentlich könnte in den Alltag hineinnehmen.
Können Sie gut Französisch?
Nein, nicht sehr gut. Als ich beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund gearbeitet habe, ich in ein paar Abstimmungen müssen im französischen Radio Auskunft geben und habe jedes Mal Blut geschwitzt. Ich habe da hunderte von Kerzen geschrieben mit den wichtigsten Wörtern drauf und habe versucht, zum Teil live da einigermaßen verständliche Sätze überzubringen und es war eine grauenhafte Qual gewesen. Es ist dann schon auch gegangen. Aber es ist jetzt etwas, was ich wie zu wenig habe mitbekommen und ich bedauere heute sie nicht eben zum Beispiel in einem Landdienst oder irgendeinen Austausch bin, als ich jung war, weil das jetzt in meinem Alter noch herzubekommen ist ein bisschen komplizierter, als wenn man jung ist. Aber es ist wirklich eine Chance, die wir uns vergeben und es gibt ein wunderbares Beispiel, wo man sich wahrscheinlich kaum vorstellen kann, wenn man das Gesamtschweizerisch hört, im bernischen Grossen Rat, das ist das Kantonsparlament von Bern, wird Dialekt Französisch geredet und übersetzt. Also die Übersetzerinnen tun vom Oberhasli oder was auch immer Dialekt direkt ins Französisch und wieder zurück in Dialekt übersetzen. Und ich habe zweimal einen Vorstoss gemacht, wo ich gefunden habe, man sollte wenigstens Hochdeutsch reden im Kantonsparlament von Bern, vielleicht auch als Vorbild für die Schülerinnen und Schüler, die ja jetzt sogar im Turnen schon Hochdeutsch reden sollten, immer abgelehnt worden. Es hat keine Identität der Dialekte, ist hier so etwas Starkes, kann man auf keinen Fall von einem Politiker, von einer Politikerin erwarten. Und das finde ich wirklich schade. Wir vergeben uns eine riesige Chance.
Zum Glück.
Bin ich froh um das Programm von Gusti Polak.
Zum Glück bist du nicht durchgekommen.
Oh, das sagst du ausgerechnet du. Oder jetzt den Röstigraben zuschütten.
Wieso zum Glück bist du nicht durchgekommen?
Weil ich finde, Sprache hat sehr viel mit Identität zu tun. Und ich bin überzeugt davon, wenn jemand seine eigene Sprache gut kennt, ist er auch viel besser fähig, die fremden Sprachen aufzunehmen.
Aber Moment, ich rede hier von einem politischen Parlament. Das ist ein hoch formalisierter Prozess. Man diskutiert über Holdingbesteuerung. Ja. Und ich glaube, das muss man jetzt nicht unbedingt im Dialekt machen.
Es wäre gut, wenn Politiker und Politikerinnen fähig sind, das so abzubrechen, dass man so im Dialekt kann ausdrücken kann. Und nicht nur in den Germanismen, wo ich dann sage das und so weiter.
Ich finde einfach, wir haben ja welche Leute anwesend gehabt. Ja. Oder es ist ein Teil vom bernischen Grossen Rat besteht aus Leuten, die aus dem Jura kommen, im Spiel. Und für mich ist das einfach auch ein Akt von der Höflichkeit, dass man da Hochdeutsch redet. Und wir können es ja alle. Und darum finde ich es auch schön, wenn man es auch übt und viel trainiert, weil das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht die Weltoffenheit, die uns hier manchmal ein bisschen abgeht, erlebe ich zumindest so, ein bisschen helfen würde, herbringen.
Da bin ich sehr einverstanden wegen der Achtung und dem Mitmachen. Also ich frage jedes Mal, wenn ich Solo-Auftritte mache, hat es Welsch im Publikum? Und probiere immer, meine Ansagen Hochdeutsch zu machen oder noch ein französisches Lied auch noch reinzutun. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass eben im Parlament übersetzt wird. Sonst fände ich es schon richtig. Aber ich fände es schade. Ich fände es total schade.
Euer Programm ist ja beides, das ist Französisch und nicht hoch, sondern Schweizerdeutsch, oder?
Es ist zu einem guten Teil Schweizerdeutsch, aber auch noch Hochdeutsch. Und gegen Schluss vom Stück zu gehen wir noch bewusst ins Hochdeutsch, eben auch wegen der Anstrengung, wegen der Aufnahmefähigkeit, zum Beispiel für die Welschen.
Und wenn wir jetzt gleich noch kurz auf das zurückgehen, was da so die grossen Unterschiede sind, was macht der Graben aus? Habt ihr da etwas herausgefunden?
Das ist auch wahnsinnig schwer herauszufinden. Es ist vielleicht das, was ihr gesagt habt, wegen dem schwarzen Humor. Es gibt Sachen, die wir uns diskutiert haben, die Pierre Misrael auf der Bühne sagt, die bei uns ein bisschen macht. Also er sagt zum Beispiel, Lenis telefoniert seine Mutter heim und jongliert dazu mit einem chinesischen Tower. Und nachher sagt er, Lenis, mais tu sais, Maman, le cancer, ça se guérit. Krebs ist heilbar. Und der François Immenegger, unser Regisseur, hat auch gesagt, also das ist ein heavy Gag. Und für Pierre ist das offenbar drinnen, ist in der Bandbreite. Die Welschen akzeptieren solche Sprüche auf der Bühne und das gehört ihnen dazu.
Liedermacher, Kabarettist, ist das eine Berufung? Wann habt ihr das erste Mal gemerkt, dass das ist, was ihr werden wollt?
Recht früh. Also ich bin in der Generation, wo die Berner Troubadour, also für die Össerberner, Mani Matter und so weiter, das hat ja der C.S. Kaiser hat ja mal einmal gesagt, als er hat eine Ausstellung gemacht über das Schweizer Kabarett. Und am Schluss sind sie noch der Tür gelaufen und nachher hat er gesagt, ah ja, da gibt es ja noch Berner Troubadour. Mani Matter, wie heisst der Anger? Also eben, ich bin die Generation, ich bin 15 Jahre jünger als die und habe als Kind die reingesogen. Und habe einfach immer das Gefühl gehabt, auf eine ganz selbstverständliche Art, das ist meine Art für mich auszudrücken. Andere tun vielleicht Leserbriefe schreiben und ich mache Texte und Lieder. Immer Freude dran gehabt, die Lebensfreude.
Und sozialkritisch heisst dann immer negativ?
Nein, ich sehe es so, also das ist, ich will mich mit etwas auseinandersetzen, wenn ich solange ich mich mit etwas auseinandersetze, was mich stört, habe ich immer noch die Hoffnung, dass ich es besser machen kann. Und in welcher Art mache ich das, indem ich die Form wähle, wo ich am besten drin bin und mich am besten ausdrücken kann. Und das ist mit Humor, mit Wortspiel, mit Musik, mit zack, zack, hin und her. Und dann habe ich das Gefühl, wenn ich das nehme, was ich am besten kann, kommt so am besten über beim Publikum.
Gut, jetzt haben wir das vorbereitet sozusagen. Jetzt müssten wir noch Kostprobe haben, oder?
Ja, die haben wir also auch vorbereitet, das ist schon so.
Und, darf man das auf der Bühne verraten?
Klar, deklarieren wir. Ich bin einer, der eben viele Fehler macht. Zum Beispiel am Schluss des Programms ein ernstes Lied singt, wenn es ihm danach ist. Dabei weiss ich genau, ich soll es nicht, weil das Publikum nimmt das als letztes hin. Dann ist es so, das ist ein Ernster. Aber wenn ich so das Gefühl habe, mache ich es eben gleich. Ich habe dann noch eine Frage zu dem, was ich jetzt mache. Vielleicht Einleitung kann ich geschwind sagen, mir gefällt, was im Moment mit der Sprache passiert, so die Slam Poetry und Spoken Words Contests und so. Das ist so einfach die Freude an der Sprache an und für sich, die vorkommt. Aber bei mir ist schon, eben ja, ist schon der Inhalt immer Transport mit. Also, es geht los. Was ist Macht? Wer macht Macht? Wer macht Eigentum? Wer macht eigentlich das Eigentum? Wer macht, dass das Eigentum so viel ausmacht? Wer macht Macht? Die Wehrmacht? Eigentum macht Macht. Macht macht Eigentum. Wie gehen wir eigentlich um mit Eigentum? Wie gehen wir eigentlich um? Wir haben keine Boden unter den Füßen, wir haben Boden böse, wir haben keine Boden unter den Füßen, wir haben Zinsfüße. Wer Macht hat, darf machen, wie er will. Wer Eigentum hat, darf dumm tun, wie er will. Wer keine Macht hat, macht nicht, wie er will. Wer keine Macht und kein Eigentum hat, macht Lotto. Was ist die Eigenheit von Macht? Die Eigenheit von Macht heisst bei Bedarf Eigenbedarf. Bern, oh Bern, du schöne Heimat, Eigenheim. Eigenheim, daheim, mein heimliche Heimmacht, unheimliche Macht, mach wieder heim. Was ist die Eigenheit von Eigentum? Die Eigenheit von Eigentum ist, dass Dummheit Eigentum macht. Eigentum macht Eigenmacht, Eigenheim. Achtung, Achtung, Eigentum macht dumm, Stockwerk, Eigentum macht Stockdumm. Eigentum macht eigentlich dumm, eigentlich macht Eigentum dumm. Eigentum ist eine dumme Macht. Macht macht dumm, dumm, dumm. Während Eigentum eigentlich dumm macht, geht es eigentlich um Macht. Gute Nacht. So hört ihr den.
Regula Witz. Macht macht dumm. Sie sind an einer Machtposition als Baudirektorin.
Ja gut, wir haben jetzt gerade von Gusti Polak gehört, dass Macht mit Eigentum zu tun hat. Ich habe kein Eigentum, also habe ich keine Macht.
Ist das ich schon, deklariert.
Ich habe kein Stockwerk, kein Eigentum.
Ja. Geistiges Eigentum?
Das schon, ja. Kulturelles Kapital, kann man sagen. Es war fast eine marxistische Analyse, die du hast gebracht. Nämlich, dass Macht sehr stark von dem abhängt, was an Besitz, an finanziellen Ressourcen vorhanden sind. Und wenn man das so anschaut, kann man sagen, ich habe formelle Macht, ich bin gewähltes Mitglied von einer Regierung. Ich versuche möglichst sorgfältig und bewusst und respektvoll mit dieser Macht umzugehen. Und ich glaube, das ist für mich schon ein ganz wichtiges Thema. Ich habe das Gefühl, Politik hat in den letzten Jahren viel an Glaubwürdigkeit verloren, weil man das Gefühl hat, viele, die in der Politik sind, die schauen vor allem für sich selber. Eben für ihr Eigenwohl. Und nicht nur in der Politik, natürlich auch in der Wirtschaft. Das ist jetzt die ganze Bankenkrise, die wir da hatten, wo man ja lange hat erzählt, auch historisch, Eigennutz ist Gemeinnutz. Also wenn es ein paar wenigen gut geht, dann geht es allen anderen auch gut. Es gibt dann noch ein paar Brösmeli, die für die auch noch bleibt liegen. Und ich glaube, das ist eigentlich schon sehr stark entlarvt worden in den letzten Monaten und Wochen. Ich glaube allerdings noch nicht so daran, dass das nachhaltig ist. Also man muss schon noch sehr viel Bewusstseinsarbeit machen, Gusti Polak hören, bis man wirklich etwas ändert. Und die Macht, die ich habe, ist sehr beschränkt.
Beschränkt oder nicht, aber sie haben sie. Und für das muss man auch kämpfen, dass man dorthin kommt. Wo sie kandidiert haben für den Gemeinderat, das ist ein Wahlkrimi gewesen. Sie sind ganz, ganz knapp sind sie in den Gemeinderat reingekommen. Und das kostet den Preis. Ich stelle mir vor, das kostet einen ganzen Haufen Nerven.
Ja, also Politik ist sicher nichts für Leute, die wirklich sehr so sensibel sind. Manchmal muss man ganz hart kämpfen. Und was es ist, und ich glaube, das hat man jetzt auch beim Gusti Polak gemerkt, das ist vor allem auch harte Arbeit. Also bis jetzt durch die Beitrag vorher hast du auswendig gelernt, hast du sicher stundenlang geübt und geschliffen und gemacht und tagelang und das ist in der Politik ähnlich. Also man muss vor allem viel, viel arbeiten. Es ist, wie man so schön sagt, 80% ist quasi Transpiration und 20% ist Inspiration. Also es ist unglaublich viel Arbeit. Zum Teil wirklich nächtelang habe ich da meine Dossiers zusammengestellt und gelesen und geschaut und diskutiert und nachgeforscht, weil für mich ist auch ganz etwas Wichtiges, dass Politik sehr faktenorientiert ist und sachlich. Und insofern habe ich mich eigentlich vor allem um die Inhalte immer gekümmert und dann sind auch noch in Gemeinderat bei Ihnen gewählt worden. Das war mir ein bisschen Zufall gewesen.
Und aber gleich Macht haben. Also man muss ja etwas wollen sagen und bewirken. Macht haben muss Ihnen ja irgendwo doch auch wichtig sein.
Für mich ist ganz wichtig, dass man Ziel erreicht. Also ich bin eine ganz überzeugte Grüne. Also wie man heute mit der Umwelt umgeht, was mit dem ganzen Klimawandel auf die ganze Welt zukommt. Und es bräuchte nicht zuerst uns da hier in Europa. Ein bisschen, natürlich. Hochwasser zum Beispiel, so ein Thema, das bis in die europäischen Metropolen reinkommt. Aber es bräuchte Leute auf der ganzen Welt in einem viel, viel existenzielleren Rahmen. Also dort habe ich schon das Gefühl, ich will etwas verändern. Und in welcher Form, dass man das macht, ist für mich fast ein bisschen sekundär. Also ob jetzt das als Mitglied von einer Basisbewegung, als Aktivistin, ich war jahrelang wirklich ziemlich engagierte Aktivistin gewesen.
Erzählen Sie.
Also zur Politik bin ich eigentlich eher auch ein bisschen zufällig gekommen, vielleicht mehr über Leute, die ich lernen kenne und angefangen hat es so richtig eigentlich an der Uni. Wo ich studiert habe hier, nachdem ich schon Schule gegeben habe, bin ich mit 21 in den Schuldienst reingekommen und habe nachher noch mich entschieden, dass ich ein Studium mache, habe Geschichte studiert. Und dann ist mir einfach vieles aufgefallen. Also zum Beispiel, dass alle immer gesagt haben, die Schweiz ist die älteste Demokratie von der Welt. Das habe ich noch gewusst, von meiner Mutter her, 1971. Dann sind die Frauen erst dazugekommen, dann haben wir immer gefunden, was? das ist nicht die älteste Demokratie von der Welt, das ist eine von der jüngsten. Und so, bei all diesen Sachen habe ich mir ständig Fragen gestellt. Wir haben viel über den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel diskutiert, über Flüchtlingspolitik. Und gleichzeitig ist dann zumal, das war in den 80er Jahren, in der Schweiz eine ganz harte Kampagne gegen Flüchtlinge gelaufen, Verschärfung vom Asylrecht. Der Tamilenbatzen ist dann eingeführt worden. Dann ist die ganze grosse erste tamilische Flüchtlingsbewegung gekommen. Und das hat mir einfach, denke ich, ungefähr verlogen, was da überall erzählt wird. Und das hat mich dann wahnsinnig gepackt. Und dann habe ich mit den Leuten zusammen, die ich studiert habe, angefangen, Gegenveranstaltungen organisieren, Demos, wir sind auf Gerzensee gegangen, gehen demonstrieren vor einem Gipfeltreffen, das es dort gab, mit dem Herr Arbenz dann zumal noch. Und, aber sehr friedlich, also ich bin wirklich
nicht
immer...
Tränengas, Kef, Wasserwerfer,
nein.
Ja, das ich sind sowieso die anderen, die das brauchen.
Nein. Nein, dort bin ich wirklich, also man muss ja die Leute überzeugen, nicht irgendwie überstürmen. Also von dem her ist es für mich immer wichtig, sie Argumente zu sammeln und aufzuzeigen, um was es eigentlich geht. Und das hat mich wahnsinnig gepackt.
Trotzdem, mich interessiert Regularität der Umgang mit Macht. Ich habe mich dem immer entzogen, auch der institutionellen Macht. Schon im Militär. Ich habe im Militär gemacht, das spät nachher verweigert, aber am Anfang das Gefühl gehabt, ich muss loyal sein, wenn ich mit dem Staat etwas zu tun habe, profitieren, dann muss ich ihm etwas geben. Ich habe mich aber entzogen, was geheissen hat, jetzt muss ich auch noch weitermachen. Und ich sagte, nein, das ist meine Loyalität und ich kann nicht anderen Leuten befehlen. Ich weiss aber genau, dass ich Macht ausübe, noch als Vater zum Beispiel oder als Regisseur im Schultheater, wenn ich jemandem sage, du musst jetzt das so und so machen. Das ist immer sehr, sehr etwas Sorgfältiges, Umgang mit Macht. Und ich sehe jetzt jemanden wie dich, den ich gut kenne, und jetzt bist du in einer solchen Position. Wie gehst du um mit dem?
Das ist nicht mit
du machst Personalentscheide. Du sagst, der Platz sieht jetzt so und so aus, wenn es nach meinem Willen geht. Du probierst zu lobbyieren und so.
Ja, also natürlich, ein Teil ist auch wirkliche Entscheidungsmacht, die man hat, aber gerade in den Personalfragen. Auf der anderen Seite ist es auch sehr viel Verantwortung. Also ich habe zum Beispiel heute viel mehr Verantwortung als dann, als ich noch im Parlament war oder als bewegte Aktivistin von unten. Ich sage es immer wieder bei dem Mani Matter-Lied mit dem Taburettli und dem Hans-Jakobli und dem Babettli, so von unten an das Taburettli hergeklopft. Das ist auch etwas sehr Amüsantes. Also man kann das mit aller Radikalität, man kann die wildesten Forderungen stellen und finden, morgen muss das alles geändert sein. So ein bisschen das, die Subito-Kultur, so wie freier Blick aufs Mittelmeer, aber morgen, das hat etwas sehr
Lustvolles. Nicht mit den Alpen, müssen Sie noch sagen.
Genau, ja. Wobei, das würde ich jetzt heute doch ein bisschen anders sehen. Sie sind nämlich schön. Und plötzlich ist man auf der anderen Seite und dann muss man das auch machen, was man gesagt hat. Und das ist sehr viel schwieriger. Macht hat etwas mit Machen zu tun und dann wird es plötzlich kompliziert.
Nehmen wir das Beispiel vom Bahnhofplatz. Sie haben den Umbau vom Bahnhofplatz haben Sie umgesetzt. Sie haben es ja nicht selber gemacht in dem Sinn. Aber können Sie erklären, was muss man denn genau machen? Was war Ihr Job dort, dass das umgesetzt worden ist? Und was war schwieriger daran gewesen, vor allem?
Ja, also das war jetzt ein sehr grosses Projekt, das lange vor meiner Zeit im Gemeinderat hat angefangen und noch wird weitergehen, wenn ich dann schon nicht mehr dabei werde sein. Und der Bahnhofplatz, wir ja in Bern den zweitgrössten Bahnhof der Schweiz, also ich gehe davon aus, dass fast alle mal irgendeine da vorbeikommen, auch wenn sie im Graubünden wohnen oder im Tessin. Und das hat angefangen mit langen Planungen und Wettbewerben. Und dann, als ich eingestiegen bin, war man eigentlich gerade vor der Abstimmung. Dann musste man noch in eine Volksabstimmung einen Kredit holen. Und ich habe im Januar 2005 meinen neuen Job angefangen. Ich habe gewusst, im Juni ist die Abstimmung und gemerkt, alle Leute finden das ein ganz blödes Projekt. Also die einen finden es irgendwie blöd wegen der Verkehrsführung, die anderen wegen dem Baldachin. Und eigentlich mein erster
Baldachin ist das Glasdach, das genau, jetzt über Platz ist.
Das Glasdach, das auch über Tram-Haltestellen ist. Und als erstes musste ich herausfinden, was das Projekt überhaupt will. Warum finden das alle blöd? Und wie bringe ich jetzt bis im Juni eine Mehrheit für den Kredit, für den Baukredit her? Und da war meine Arbeit eigentlich vor allem zu lobbyieren. Also Leute suchen, die herstehen in einem Komitee und Vorteile von diesem Projekt heraus zu arbeiten. Und am Schluss sind wir die eigentlich, weil wir es nicht mehr geschafft haben, in so kurzer Zeit über die Architektur und über Gestaltung gross noch zu diskutieren, eigentlich bei den Formeln gelandet, Physik und Mathematik. Und das hat dann gezogen, weil wir können aufzeigen konnten, dass der Bahnhofplatz so alt ist. Jetzt weiss ich nicht, ob das so Mittelalter ist, wie du mal hast gesagt, vorhin, Gusti Polak, wo du hast für mittelalterliche Leute müssen singen oder dürfen singen. Sondern der ist wirklich ins Alter gekommen, es hat reingeregnet, es hat ganz gefährliche so unterirdische Seen gehabt, mit dort, wo all die Kabel und Starkstromleitungen sind gelaufen. Und wir haben aufgezeigt, egal wie es aussieht, es muss jetzt einfach saniert werden und die Tramschienen sind total kaputt. Und das hat am Schluss, glaube ich, noch ein paar Zweifler mögen überzeugen. Und dann haben wir noch ein paar bürgerliche Leute gefunden, die dafür waren. Und haben es mit 51% nachher geschafft.
Sie sagen so schön mehr. Sagen Sie ganz konkret, knüpfen Sie sich jeden Einzelnen vor, sagen, du, komm da mal mit ins Kämmerli, jetzt tun wir mal rasch.
Ja, das so. Viele Mittagessen.
Das Erste, was ich gehört habe, wo ich mich so ein bisschen erkundigt habe, wer ist die Regularitz genau, da hat es geheissen, sie ist blitzgescheit, könnt Dossier. Und mit ihrem Charme überzeugt sie auch die Rechten mit links.
Schön was. Manchmal klingt es, ja.
Wie macht man es mit Charme, mit Durchbeissen? Was ist das Erfolgsrezept?
Aber man muss sich mal Dossiers gut kennen. Man muss wissen, um was es geht. Und dann muss man sich selber zurücknehmen. Also das ist fast einfach die Hauptkunst an der Politik. Man muss zwar mit den Leuten ganz persönlich reden, man muss auch herausfinden, was sie eigentlich wollen, was sie beschäftigen. Und mich interessieren Leute sehr, die ganz anders sind als ich. Zum Teil sehen die Leute die Welt wirklich aus berechtigten Gründen anders als ich. Und aus dem heraus gibt es nachher etwas, wo man zusammen wie einen Kompromiss oder einen gemeinsamen Weg kann finden. Und das ist für mich eigentlich das Haupterfolgsrezept. Und beim Verkaufen, das ist, glaube ich, dort, wo viele politisch tätige Leute Hauptfehler machen. Beim Verkaufen muss man auch zurückstehen. Man muss es dann eigentlich vor allem den anderen überlassen, gute Sachen zu verkaufen.
Also die anderen haben das Gefühl, dass sie eben die Idee gehabt.
Nicht eigentlich, aber sie sollen dafür herstehen, weil das viel mehr nützt, als wenn ich es bin.
Hi. Schön gibt es solche Leute wie die Regularitz. Die hat die Geduld nicht. Ich würde gewisse Leute an die Gurgel kumpen, manchmal. Fast. Und ich bin wahnsinnig froh, aber ich könnte das nicht. So lobbyieren, so herstehen, andere Leute überzeugen. Ich kann einfach mich herstellen und meine Lebensfreude und so bin ich. Und vielleicht geht es bei euch auch in die Richtung. Es ist übrigens gut rausgekommen, der Bahnhofplatz. Ich war sehr skeptisch als Heimweh-Berner wegen dem Baldachino. Ich bin total begeistert deswegen. Weil man so schön durch den Baldachin an die Fassaden, an die Architektur her sieht und der Platz ist irrsinnig. Noch eine Anekdote übrigens. In der ganz frühen Phase, besinne ich mich noch, es ging ja immer darum gegangen, müssen die Fußgänger unten durch oder dürfen sie oben durch. Und wo der modernste Bahnhof von Europa, der Berner Bahnhof, ist gebaut worden, hat man zuerst mal die braven Bürger in den Untergrund geschickt, nicht? Also, und das leicht scheue Gesindel hat in den Untergrund müssen. Und nachher hat einer von der Bewegung, der Fashion Schumacher, also
was ist das Bewegung?
Von der Berner Bewegung, also auch bei den bewegten 80er Jahren ist das gewesen, hat auf dem Bahnhofplatz nächtlicherweise einen Fußgängerstreifen hergemalt. Und ist nachher wegen Sachbeschädigung angezeigt worden. Und ein paar Jahre später haben wir mit riesen Pomp den Fußgängerstreifen über den Bahnhofplatz eröffnet, mit Stadtpräsident und Trari Trara. Das sind so Sachen, das ist Kabarett.
Wenn wir bei Ihnen wieder ein bisschen zurückschaut in der Geschichte, die Kindheit, lustigerweise haben Sie mir beide gesagt, Sie seien brave Kinder gewesen. Und gleichzeitig sind sie später als junge Frau an Demos und sie sind auch ziemlich heftig auftreten. Kindheit hat nichts damit zu tun, dass ihr so geworden sind, wie ihr sind.
Vielleicht doch. Vielleicht eben ähnlich wie bei der Regularitz, eine Reaktion darauf. Plötzlich ein Gesehen, ja hallo, da stimmt doch etwas nicht. Meine Mutter hat 1971 sehr froh gewesen, dass sie ein paar Monate vor ihrem Sohn das erste Mal abstimmen durfte. Das war für sie sehr wichtig gewesen. Und ich bin auch an der Uni politisiert worden. Ich bin aus einem gut bürgerlichen Quartier gekommen und habe plötzlich gemerkt, ja, irgendetwas stimmt da eigentlich nicht. Und dann hat es doch mit der Kindheit etwas zu tun. Also ich hatte eine gut behütete Kindheit, sehr gute Voraussetzungen bekommen. Aber haben wir können die Freiheit nehmen, die nachher anders einzusetzen, als es vielleicht wäre gedacht gewesen.
Wie viel hat Ihr Blick von uns, oder der kritische Blick, den ihr auf die Schweiz haben könnt, damit zu tun, dass euer Vater ist ja Kriegsflüchtling war?
Ja.
Und hat ja wie quasi das Aussen mit reingebracht in die Familie?
Das ist wahrscheinlich immer. Mein Vater ist aus Kroatien gekommen, im Jahr 1942 in die Schweiz geflüchtet, im achten Anlauf. Siebenmal hat man ihn wieder zurückgeschoben. Und ich glaube, das spielt eine grosse Rolle in meiner Sicht auf die Schweiz. Also, es ist eine Mischung zwischen Dankbarkeit, Loyalität, aber auch einer kritischen Distanz. Und ich weiss, was mein Vater mit dem Staat, wo er später auch ist Bürger geworden ist, hat für eine Geschichte gehabt. Und die ganze Flüchtlingsproblematik war mir von allem Anfang an sehr, sehr präsent gewesen durch diese Geschichte.
Und gleichzeitig haben Sie aber wie das Gegenstück dazu gehabt. Ihre Mutter ist nämlich, Ihre Eltern haben sich im Militär kennengelernt.
Also meine Mutter als Betreuerin in einem Lager, wo mein Vater ist, interniert war. Ja.
Und jetzt bringe ich den gleich noch, Ihre Schwester ist Eugenie Polak. Eugenie Polak, vielleicht mag man sich erinnern, ist lange die höchste Frau im Schweizer Militär gewesen. Und wo sie Chef geworden ist, haben sie gleichzeitig verweigert.
Ja.
Kann man so ein bisschen sagen, die beiden Ströme sind so wie durch die Familie, Vater, Sohn, Mutter, Tochter? Oder wie ist das gewesen?
Es hat eine gewisse Logik. Beide Kinder, meine Schwester wie ich, waren beeindruckt gewesen durch die Geschichte vom Vater. Und haben beide eine andere Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, Krieg ist völlig untauglich als Konfliktlösung. Ich kann da nicht mitmachen. Ich muss meine Verantwortung anders wahrnehmen als so. Ich habe immer in den Abschiedsbriefen ans Militär gesagt, ich würde die gleiche Dienstleistung zivil sehr gerne machen für das Land. Und ich würde mich voll einsetzen für etwas. Bei einem der letzten, der noch ins Gefängnis musste, dann ist der Zivildienst gekommen. Also jetzt abgesehen davon, dass man anderthalb Mal so viel muss und man quasi gestraft wird, wenn man es so machen will, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Und meine Schwester hat eigentlich das Gleiche gemacht, hat aber gesagt, wenn schon das Militär gibt, dann soll man schauen, dass verantwortungsvolle Leute reinkommen und nicht Rambos. Und sie hat diesen Weg gemacht. Sie hat mir dann gesagt, ich habe ihr dann gesagt, los, ich kann nicht mehr ins Militär, es geht nicht mehr. Und du wirst jetzt gewählt. Sie gesagt, zwei Sachen hat sie gesagt. Wenn ich wegen dir nicht gewählt werde, bin ich am falschen Ort. Und das Zweite hat sie gesagt, ich finde es einen fertigen Blödsinn, aber es ist dein Leben. Und wir sind, glaube ich, beide, also ich rede von mir, aber wir sind beide stolz darauf, dass unsere Beziehung durch das nicht ist kaputt gegangen. Wir schätzen einander sehr.
Ist aber wahrscheinlich schon schwierig gewesen, oder?
Klar ist es schwierig.
Haben Sie aber diskutiert, erzählen Sie.
Ja, voll, natürlich, selbstverständlich. Was sie ist, gewählt worden, habe ich ihr einen 10-seitigen Brief von Hand geschrieben und habe ihr einfach meine Ansicht voraus hergestellt und habe ihr alles Gute gewünscht in ihrem Job. Aber ich habe gleich das Gefühl, du wirst als Galionsfrau gebraucht. Es ist gut, wenn man eine attraktive Frau herstellen kann. Und schaut, die macht jetzt Schweizer Militär, die gehört dazu. Ich habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass der Frauendienst auf dem Marschbefehlsblatt, da, Weltformatsplakat, ganz unten rechts war. Gerade unter den Flügerbeobachter, ich war gerade das zweitunterste, nicht HD-Flügerbeobachter. Und unter dran ist der Frauendienst gekommen. Ich habe ihr das gesagt, aber ich finde, ich bin glücklich darüber, dass menschliche Beziehungen das überdauern.
Ja, das finde ich also eine sehr schöne Geschichte und auch ganz wichtig, weil ich denke, es gibt so viele Sachen, die ihn verbinden, dass das dann Bereiche sind, die einen Teil nur vom Leben ausmachen. Und das ist, ich habe also am Anfang nie geglaubt, dass das wirklich deine Schwester ist. Das habe ich mir gar nicht vorstellen können, als ich das mitbekomme, weil ich weiss...
Warum nicht?
Ja, der Gusti Polak, du bist immer total engagiert gewesen, in der Friedensbewegung, in der antimilitaristischen Bewegung und so eine Graben eigentlich in ihrer Familie, das ist irgendwie für mich fast nicht vorstellbar gewesen.
Verliert man in so einer Bewegung Glaubwürdigkeit, wenn plötzlich die Schwester Brigadier wird?
Ich habe das, die Erfahrung nicht gemacht, nein.
Nein, also für uns auch nicht. Also für mich ist das... Du warst sehr engagiert, du hast das mit absolut wunderbaren Texten können aufzeigen, um was es da geht. Und es war einfach für mich wirklich am Anfang ein Unglauben gewesen, dass das überhaupt möglich ist. Von dem Moment an, als ich es dann erfahren habe, ist es für mich plausibel, so wie du das sagst, Gusti Polak, dass man sich eben auch mit solchen grossen Unterschieden eigentlich doch gut verstehen kann. Und eigentlich ist ja das Grundlage von unserer Demokratie auch, dass man nicht in jeder Frage hundertprozentig einig muss sein, wenn man aber trotzdem einfach so wie die Grundlagen vom Menschseins, so Humanismus halt, und da haben wir vielleicht effektiv eine sehr beide zusammen eine bildungsbürgerliche Vergangenheit. Wenn man auf diesen Grundlagen vom Respekt und vom einander zulassen kann weiterfahren, dann ist das eben auch möglich. Und das finde ich wunderbar.
Ja. Also ich finde sogar, es geht nicht anders. Also humanistisch, ja, gut, eben, das ist bildungsbürgerlich, aber so Begriffe wie Solidarität und zueinander schauen, ich glaube, die Weltwirtschaftskrise ist einfach, die zeigt, dort ist die Solidarität kaputt gegangen. Jeder hat für sich selber geschaut, jeder hat gesagt, der andere ist verantwortlich, ich ziehe jetzt meinen Profit raus, der nächste schaut dann. Und irgendwann ist das, ich bin fest überzeugt, dass das muss wiederkommen. Und das ist auch ein Teil von dem, was wir auf der Bühne ausdrücken wollen, dass wir müssen können, zusammen etwas machen, weil wir keine andere Chance haben, also dann sollen wir es als Chance nehmen.
Ja, ich hoffe, dass sich etwas ändert und insofern musst du wahrscheinlich noch häufig auftreten, weil ich habe kürzlich wieder, nachdem ich das Gefühl hatte, es hat so wie wirklich eine Erschütterung gegeben und dann die ganze Markttheologie, wie man so kann sagen.
Wort,
ja, die Ökonomen, die wie eine Religion heute vorreden, dass der Markt alles regelt und der Mensch ein Homo economicus ist, dann würden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht hier sitzen, weil wir verdienen gar nichts heute Morgen. So solche Blödsinn haben die erzählt, auch in den Universitäten zum Beispiel. Und das ist jetzt ein bisschen erschüttert worden. Aber ich habe kürzlich wieder ein paar Leute gehört, die rund um die ganze UBS-Politik gefunden. Man muss jetzt einfach wieder das Vertrauen schaffen und die Leute sollen ein bisschen glaubwürdiger werden und ihre Löhne im Ganzen so schnell steigen. Und dann kommt das schon wieder gut. Und wenn wir nichts machen, und wir meinen jetzt alle da hier, die zulassen und die oder hier in diesem Raum, dann passiert effektiv nichts und dann kommt genau das Gleiche noch einmal. Da bin ich voll überzeugt davon.
Was ja auch auffällt, ist, egal wo man diskutiert, ob jetzt hier im Kreis oder in einer Beiz oder mit Freunden, eben die anderen haben und haben seich gemacht und haben das System ausgenutzt. Wenn sie sich selber anschauen, wir sind ja letztlich menschlich, machen wahrscheinlich nicht alles blendend, mit dem ganzen System, wo würden Sie denn bei sich selber ansetzen und sagen, da müsste jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr, und da habe ich jetzt auch zu wenig genau geschaut, dass wir nicht so weit kommen, wie wir jetzt mit dieser Krise gekommen sind?
Also ich bin grundsätzlich ein nicht sehr materialistischer Mensch, also wir sind so Güter oder Eigentum, wie der Gusti Polak vorher gesagt hat, das ist mir nicht so wichtig, vielleicht habe ich da einfach Glück, ich weiss es nicht. Ich habe gestern Abend noch einmal meinen ökologischen Fußabdruck gemessen, das ist etwas, was man kann machen kann, auf der Homepage von der WWF, um zu schauen, wie viele Ressourcen braucht man eigentlich und aber das ist für mich wirklich ein ganz wichtiges Anliegen, dass man glaubwürdig ist, dass man eben, wenn man Wasser predigt, ja Wasser trinkt und nicht Wein.
Und das machen Sie konsequent? Das glaube ich fast nicht.
Nicht hundertprozentig. Also Sturheit und Ideologie finde ich etwas sehr Unsympathisches. Aber ich versuche effektiv möglichst sparsam zu leben.
Also wo nicht?
Vielleicht beim heiß Duschen am Morgen würde ich es nicht auf kalt umstellen. Das ist ohnehin schon ziemlich brutal, so früh am Morgen. Aber also nein, ich versuche, und das kann man auch, und das finde ich dann ganz wichtig, ohne gross zu verzichten, möglichst ressourcenschonend zu leben. Ich bin mit dem Velo unterwegs, wir wohnen jetzt zwei in einer Dreizimmerwohnung, es braucht auch nicht mehr. Ich versuche nicht jedes Jahr meine Wohneinrichtungen zu erneuern. Und, also es gibt ganz viele Punkte, wo man eigentlich durch kleines Handeln eigentlich schon sehr viel bewirken kann. Und das ist mir auch wichtig, wenn man das als politisches Programm hat, dass man das so macht.
Mein Fußabdruck, wir haben den letzten noch gemacht. Ich bin recht unzufrieden mit dem, was wir machen, ökologisch. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch mehr. Ich kann dir ein Beispiel bringen. Ich habe gemerkt, dass wir im obersten Segment sind, auch mit unserer Unzufriedenheit. Und trotzdem, es gibt so viel Zeug, was man machen könnte. Wenn wir vorstellen, wenn man vor 15 Jahren gefragt hat, könnt ihr den Standby-Verbrauch von diesem Fernseher nicht ein bisschen abtun? Es geht, wieso? Wieso? Und heute ist es ein Verkaufsschlager. Man kann so viel machen. Letzthin haben wir ein neues Auto gebraucht. Wir haben rechte Kilometerleistung, muss ich sagen. Wir haben Kinder, die wir am 6 Uhr am Morgen müssen auf den Bahnhof stellen, weil sie nach Interlaken in die Schule müssen. Die kann man nicht 200 Meter hohe Differenz um 6 Uhr morgens mit dem Velo runterjagen, das geht nicht. Und ich habe mich an ein Erdgasauto tagelang und habe gemerkt, die Tankstellen sind so weit weg, dass ich die Hälfte von der Füllung würde einfach mit hin und her fahren. Das hat keinen Sinn. Und ich probiere dort gleich weiterzufahren. Wir haben Solarzellen, also passive auf dem Dach, wo uns das ganze Heisswasser machen. Da bin ich sehr, sehr froh darüber, dass wir das haben. Und im Ganzen gesehen probieren wir schon. Also wir haben jetzt halt ein Haus. Meine Frau, Susanna Krebs, die hat ein Haus gebraucht, wo sie Leute beherbergen kann, weil sie viel mit Ernährung macht. Und Leute, die sie beraten sollte mit ihren Ernährungsgewohnheiten. Und möchte die halt auch eine Zeit lang bei sich haben, nicht nur in der Praxis, schnell so. Und wir sind auf das Land gezögert und haben jetzt ein Haus. Das gehört jetzt zur Hälfte der Bank natürlich, das ist ganz klar. Immer ein kleiner. Ja. Und probieren dort mit dem Haus halt gleich, ob schon die Pendlerei ist sehr aufwendig, aber
also das vorwärts alles zu machen. Ein bisschen nach schlechtem Gewissen.
Nein, überhaupt nicht. Es ist jetzt so, wie es ist und ich probiere von dem auszugehen, es noch besser zu machen.
Gut, wunderbar.
Übrigens noch gerade zuvor zur Wirtschaftskrise und die Leute mit ihren Rezepten, die wieder vorkriechen aus den Löchern. Ich habe ein schönes Zitat gehört, das kolportiere ich immer. Ich weiß nicht, ob es genau so stimmt. Warren Buffett, der amerikanische Investor, der ziemlich erfolgreich ist, soll einmal gesagt haben, investiere nur in ein Unternehmen, das auch ein Vollidiot leiten könnte. Denn genau das wird passieren. Es gibt gerade eine mulmige Stimmung mit diesem Spruch im Saal.
Aber wie ist das? Ich meine, gewisse Sachen, eben der ökologische Fußabdruck, der ist da. Das ist ja klar, ist der da. Wir sind ein Teil von dem allen. Wir machen ja das auch irgendwo durch ein Stück weit mit. Wir alle wollen das Geld verdienen, wollen sparen etc. Jetzt sind ja beide, eigentlich kann man sagen, sozialkritisch. Sonst wären sie nicht grün und sie wären nicht der Kabarettist, wo wir sind. So mit den Jahren, wenn man jahrelang den Blick auf die Gesellschaft hat, versöhnt man sich vielleicht auch ein bisschen mit diesen Themen und sagt, ja, ich kann es ja gleich nicht ändern. Oder so, dass das Feuer von wegen, etwas ist ungerecht und man muss jetzt etwas machen, auf welche Art auch immer, bleibt das?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Die von der Altersweisheit ist. Oder von der Altersbesänftigung. Ich weiss, dass ich vor etwa 35 Jahren am Kassier von unserem Handballclub gesagt habe, du könntest du mir nicht einen Postcheck-Anweisung geben für meine 25 Franken Jahresbeitrag, ich will nicht zur UBS. Dann bin ich Extremist gewesen mit dem. Wir haben angeschaut, wieso, was soll das? Und jetzt ist es Mainstream, Zehntausende von Leuten.
Also die Gesellschaft ist auch ihnen entgegengekommen, nicht nur umgekehrt.
Ja, also was heisst extrem? Was heisst unversöhnlich? Man soll doch mitkommen. Und zum Glück verändert sich etwas. Aber wir haben auch die Aufgabe, auch immer vorauszugehen mit dem. Also ich weiss noch, bei der Spitalplanung im Kanton Bern, wir wollen jetzt lokal werden, ich weiss es. Mit den 90er Jahren haben wir ständig Nein gestimmt. Es hat eine kleine Bewegung gegeben. DA, Demokratische Alternative.
Sie müssen vielleicht schnell sagen, was es gegangen ist.
Das ist einfach eine kleine Splitterpartei. Und die haben immer gesagt, die Spitalplanung können wir uns nicht leisten. Und hat immer Nein-Parolen rausgegeben. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, 750 Millionen gegen 2822 Stimmen ist das einfach durchgewunken worden. Und jetzt merken wir, was es ist. Und jetzt ist plötzlich das Bewusstsein dafür, dass die Spitalplanung überrissen war, dass wir die Folgekosten nicht zahlen können und so weiter. Also, ich glaube, daran glauben, immer weiter schaffen, sich selber herstellen. Und dann sind für mich die Fragen, sekundär, ist das jetzt besänftigend oder ist das nicht? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo so extrem auseinandergehen, dass Weiterschaffen und Aufmerksam machen immer gebraucht wird.
Sie haben jetzt ein paar Anekdoten gebracht oder Geschichten aus Ihrer Vergangenheit, wo Sie quasi eine Pionierrolle hatten schon. Jetzt weiss ich nicht, was ich aber sagen.
Also Pionierrolle.
Dürfen wir auch nicht sagen?
Nein, besser wissen wir auch nicht. Ich habe den Lucius Taylor dann gefragt, woher er das gewusst hat. Er hat gesagt, ja, verwaltungsintern hat das berichtet gegeben. Dort ist genau drin gestanden, die Folgefinanzierung ist nicht gesichert. Wenn man es hätte wollen wissen, hätte man es können wissen. Also ich habe nicht mehr gewusst als andere. Ich habe es nachgebettet und das gemacht, was ich das Gefühl hatte, richtig.
Macht es einem zufrieden, wenn man merkt, man hätte eigentlich recht gehabt?
Nein. Ich hätte lieber Unrecht gehabt oder ich hätte lieber mich können von anderen überzeugen, dass sie andere Recht haben und dass es besser rausgekommen ist dabei. Rechthaberei ist etwas ganz Schlimmes. Übrigens so wie Körnchenpicker, eben, wo so verbohrt sind, dass sie Magengeschwür bekommen. Das gibt's.
Das ist ja ein Vorwurf, der immer wieder an die Grünen geht, oder?
Ja, wobei wir sehr ökologisch leben. Also meine Frau war eine Vorreiterin mit ökologischen, biologischen landwirtschaftsgerechtem, saisongerechtem Ernährungsgebaren.
Das sind ja alles so die Vorurteile, die man so gerne pflegt, wo man zum Teil auch sehr humoristisch ausschlachten kann. Eben die grünen Körnchenpicker, die grünen in den Wollensocken.
Also sie sehen da nicht aus wie eine, vielleicht muss man das im Radio auch noch sagen. Sie sitzen da mit der eleganten Hose und einem Blusli und überhaupt nicht mit Birkenstöck.
Ja, das ist auch
so ein Klischee. Und mit den Körnchen weiss ich nicht, wie sie sind.
Oh, habe ich zwischen ihnen noch gern. aber das sind so die Klischees, wo man natürlich auch versucht, die Grenzen zu schaffen. Und finde, also so kann man ja gar nie werden. Ich habe kürzlich ein Foto gesehen mit dem Humphrey Bogart in Wollensocken. Hat tiptop ausgesehen, also nichts gegen Wollensocken. Aber die Klischees sind ja nicht der Kern des Ganzen. Es ist ja nur eine Ablenkung eigentlich von dem. Und ich habe vorhin gefragt, Frau Frey, ob man mit zunehmendem Alter auch etwas milder wird, auch in der Gesellschaftskritik. Oder wenn man so viele Jahre das schon hat gemacht hat, wenn man nicht das Gefühl hat, naja, also jetzt habe ich es eigentlich gesehen, jetzt können die Jungen übernehmen. Und ich glaube, für mich, in gewissen Fragen bin ich tatsächlich milder geworden, also ob jetzt der Fußgängerstreifen genau hier ist oder da oder das. Also bei solchen Sachen kann ich mich nicht mehr gross aufregen. Aber so über die grundlegenden Ungerechtigkeiten von dieser Welt eigentlich immer mehr. Also wenn man weiss, dass 40% von der Weltbevölkerung weniger als $1 pro Tag hat für das Überleben, ist es klar, dass wir in einem völlig instabilen Konstrukt uns befinden und mit diesen ganzen Warenbeziehungen, Austauschbeziehungen werden die Risiken auch immer breiter verteilt. Und dort finde ich, wir müssen wirklich etwas anderes machen. Und dort ist für mich im Moment fast ein bisschen Frustration, dass ich das Gefühl habe, man hat in den letzten 20 Jahren gar nicht mehr gewagt, in grossen Alternativen zu denken. Es ist wirklich alles so in dem Mainstream innen gewesen. Es gibt nur noch einen einzigen Weg und dann wird es wirklich gefährlich. Und für mich ist im Moment wirklich die grosse Herausforderung, dass man nicht nur im ökologischen Bereich, dort ist es heute fast einfacher, auch dank der technischen Mittel, die man hat, sondern auch in der ganzen Wirtschaft, im ganzen wirtschaftlichen Bereich wirklich alternative Formen von Austausch, von Warenbeziehungen, von Produktion auch findet. Und dort denke ich, ist halt das frühere Grüne, das Konzept, dass man halt selber für sich schaut und aussteigt und eben seine eigenen Nahrungsmittel produziert, das führt nie nachher. Wir haben als Konsumentinnen und als Konsumenten eine grosse Verantwortung, indem wir bewusst einkaufen, nicht das Billigste, das unter katastrophalen Bedingungen ist hergestellt worden, sondern das, was wir dazu können stehen, was wir selber auch werden produzieren. Ich glaube, dort haben wir alle wirklich eine riesige Verantwortung und auch Handlungsmöglichkeiten. Und da muss man weiterfahren.
Also weiterfahren apropos, wie man es müsste machen, das erklären Sie alles wunderschön. Wann sind Sie an dieser Stelle, wo Sie den Einfluss national haben? Nationalrat, Bundesrätin vielleicht einmal?
Also ich habe wirklich nie eine Karriereplanung gemacht. Ich bin überall nur so ins kalte Wasser reingehauen worden. Von dem her bin ich dort, wo ich jetzt bin, sehr wohl. Und wenn ich dann mal nicht mehr in der Stadtregierung von Bern bin, dann weiss ich dann nicht, bin ich vielleicht
offen für alles.
Bei der grauen Panther, wieder von unten. Oder irgendwo, vielleicht mal im internationalen Rahmen, keine Ahnung. Also, mir ist es wohl jetzt, wo ich bin und es kann irgendwo herführen.
Gusti Polak, hier sind die Tage zu Bern mit euch im Stück. Vielleicht noch kurz, wo sieht man euch?
Das ist in der Capella. Und statt jetzt da Werbespot zu machen, würde ich lieber beschreiben, wie die Capella ist. Ein wunderbarer Ort, so wie Bern eben eine Kulturstadt ist, eine ehemalige Methodistenkapelle aus Holz mit einem Balkon rundum, sogar noch das Harmonium ist dort, wo früher ist gebraucht worden. Und es hat eine unwahrscheinlich tolle Atmosphäre, wo man im Wohl ist und ja, wir sind fast ein bisschen stolz, dass wir dort dürfen spielen.
Wenn konkret?
Das ist eine gute Adresse. Vom nächsten Mittwoch bis am Montag, also Mittwoch vor Pfingsten bis Montag. Also bis am Pfingstmäntig.
Also, mehr Gusti Polak gibt es in der Capella. Ihnen beiden, Regularitz und Gusti Polak, danke ich ganz herzlich, dass Sie es persönlich gekommen sind. Merci.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.